Darf ich Sie nochmal bitten, aufzustehen zur Textlesung? Und ich werde Markus 2, 18 bis 22 vorlesen und danach kurz beten. Markus 2, ab Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten und sie kamen und sagten zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Herr Jesus Christus, wir wollen uns unter dein Wort stellen, wollen gehorsam sein, wollen demütig sein und auf dich hören. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist sprichst. Amen. Ihr Lieben, als ich meiner Frau erzählte, dass ich über Markus 2 das Thema Fasten predigen soll, muss, das Thema bekommen habe, meinte sie: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man dich gefragt hat. Du bist der Letzte, der etwas über Fasten zu sagen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte danach am liebsten die Ernährung umgestellt. Ja, ich esse liebend gerne und ja, ich bin kein Mensch, der wirklich lange Fastenzeiten hatte. Und ich bin so dankbar, dass wir hier im Wort Gottes eine wundervolle Anweisung haben und dass Jesus mehr macht, als nur über eine Diät zu sprechen. Dass Jesus mehr macht, als nur über eine Entschlackung oder die Enthaltsamkeit zu reden. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam in diesen Text eintauchen, um diesen Text besser zu verstehen. Wir sehen hier, dass zwei Menschengruppen auf Jesus zukommen. Und es ist nicht deutlich, ob es nur die Jünger des Johannes sind oder nur die Jünger der Pharisäer oder vielleicht die Pharisäer selbst. Denn wenn wir uns die Parallelstellen anschauen, also ich meine damit den Lukas und den Matthäus, dann ist beides erwähnt. Vermutlich waren beide Gruppen so oder anders vertreten. Und diese Gruppen kommen zu Jesus Christus und sie fragen: Wie kommt das, dass deine Jünger nicht fasten? Wie kommt das, dass unsere Jünger oder dass wir fasten, deine Jünger aber nicht fasten? Ich glaube, um das ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir uns kurz diese Gruppierungen bzw. die Begriffe ein wenig näher anschauen. Und ich bin sicher, dass ihr euch noch an die Botschaft erinnern könnt vor mehreren Sonntagen, als es darum ging, dass Johannes der Täufer kam und das ganze jüdische Land zu ihm nach draußen ging, zu ihm rausging, um seine Botschaft zu hören. Die Bibel sagt uns auch, dass ganz Jerusalem auf den Beinen war und die Botschaft von diesem Menschen hören wollte. Nun, Johannes rufte zur Umkehr. Er predigte zur Buße. Und er predigte die Taufe der Buße. Und er wollte, dass die Menschen umkehren. Aber Johannes hat sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt. Er hat nie gesagt: Ich bin der Messias und ich bringe das Heil und wenn ihr zu mir kommt, wird alles gut. Sondern er wies immer auf denjenigen hin, der noch kommen wird. Er wies auf Jesus Christus, er wies auf den Messias hin und sagte: Ich bin es nicht würdig, gebeugt die Sandalen zu öffnen oder ihm die Sandalen anzuziehen oder da überhaupt Hand anzulegen. So viel größer, so viel mehr ist der, der da kommen wird. Und dennoch, und das finde ich ganz spannend, sehen wir in der Bibel, dass es Menschen gibt, die in dieser Position verharrt sind. Soll heißen, aus diesen vielen Menschen, die zu Johannes kamen, sind viele Menschen in dieser Lehre geblieben. Sie haben, obwohl Johannes deutlich auf den Messias hingewiesen hat, nicht verstanden, dass Jesus derjenige ist, auf den Johannes hier hinweist. Und sie blieben Johannes seine Jünger. Und das ist allgemein zu verstehen. Das bedeutet, das waren nicht direkte Jünger, nicht direkte Schüler von Johannes, sondern es waren Menschen, die seiner Lehre folgten. Nun, woher weiß ich das? Woher wissen wir das? Wenn wir in Apostelgeschichte 19 nachlesen, so finden wir, dass dort Menschen vorhanden waren, viele Jahre danach. Auch Jahre nachdem Jesus starb, am Kreuz gekreuzigt wurde, gab es immer noch Menschen, die in der Diaspora, in der Zerstreuung lebten und die an Johannes festhielten und an dieser Taufe festhielten. Das bedeutet, da hat sich eine Lehre, da hat sich eine Denkweise tief eingebrannt in die Menschen, obwohl sie nicht zu Ende gedacht wurde, obwohl sie nicht Jesus Christus im Mittelpunkt hatte. Und dann möchte ich den zweiten Exkurs starten und ganz kurz etwas über das Fasten sagen. Nun, wenn wir uns diesen Begriff anschauen, dann ist es in der Bibel zuerst mal das freiwillige Verzichten auf Essen oder das freiwillige Verzichten auf Trinken. Paulus geht später noch im Korintherbrief auf die sexuelle Enthaltung ein, aber zuerst mal bedeutet es vom Wort her zusammenschnüren, also unseren Verdauungstrakt zusammenschnüren oder nüchtern sein, ohne Essen sein. Und wenn wir uns, und das ist sehr, sehr spannend, das zu erkunden, herauszufinden, ich kann das heute jetzt nicht in der Breite tun, weil das den Rahmen sprengen würde, lade Sie aber ein, das mal wirklich zu Hause zu studieren. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, so finden wir, dass eigentlich am Yom Kippur, am Versöhnungstag, gefastet werden sollte. Wobei dann nicht das Wort Fasten steht, sondern da steht unsere Seele kasteien. Das Volk Israel sollte also die Seele kasteien und dazu gehörte auch auf Trinken und Essen zu verzichten. Wir finden also in der Bibel sowohl die gesellschaftliche, die allgemeine, die gemeinschaftliche Art des Fastens, zum Beispiel auch in Esther. Ihr kennt die Geschichte, auch unsere Kinder kennen diese Geschichte. Das Fest Purim ist ja dann daraus entstanden. Aber genauso finden wir auch das Einzelne, das individuelle Fasten. Und so hat Mose beispielsweise 40 Tage, 40 Nächte gefastet. Genauso wissen wir das von Elia und auch Jesus, dass diese Menschen 40 Tage gefastet hatten. Auch Paulus hat 3 Tage gefastet. Von David wissen wir, dass er 7 Tage gefastet hat. Es ist also völlig normal gewesen, dass die Menschen damals entweder gemeinsam oder einzeln sich vom Essen enthielten, um etwas zu tun. Und dazu gab es unterschiedliche Gründe. Es gab zum einen den Grund, da ist jemand gestorben. Und als Ausdruck der Trauer haben die Menschen gefastet. Aber es ging auch um Entscheidungen. Wenn Entscheidungen getroffen werden mussten und man mit Gott selbst ausmachen wollte, in welche Richtung es weitergeht, dann haben die Menschen diese Zeit der Enthaltsamkeit auf sich genommen. Der letzte Punkt, den finde ich am wichtigsten. Und das ist eigentlich auch in Yom Kippur, also in 3. Mose 16 verankert. Fasten, um Buße zu zeigen, Fasten, um sich gegen oder unter Gott zu demütigen. Das war ein sehr wichtiger Grund, warum man bereit war, aufs Essen und aufs Trinken zu verzichten, um Gott zu zeigen, Herr, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht, mein Lebensziel ist nicht richtig und ich möchte mich unter dich demütigen. Und das ist mir so ernst, dass ich bereit bin, auf all diese Dinge, die ich so täglich habe, zu verzichten und Gemeinschaft mit dir zu haben. Dieses Fasten ging oft auch mit dem Beten einher. Und dann geschieht etwas ganz, ganz Spannendes. Denn aus dieser inneren Haltung, die biblisch ist, die richtig ist, entstand mit der Zeit ein Nach-Außen-Tragen dieser Dinge. Denn das Volk Israel hat als Zeichen dafür das auch äußerlich getan. Bedeutet, man hat sich in Sack oder so ein Sacktuch
gehüllt. Man hat sich auf den Boden gesetzt, man hat Asche oder Erde auf den Kopf gestreut als Zeichen dafür, dass man fastet, dass man Buße tut, dass man demütig ist. Und das war alles noch soweit in Ordnung. Aber als das Volk Israel dann ins Exil kommt, von den Babyloniern weggeführt wird, dann wird plötzlich aus diesem Fasten, das aus dem Inneren heraus, aus der inneren Einstellung heraus, dann wird das plötzlich zur Tradition. Und die Juden, die fasteten zu ganz unterschiedlichen Zeiten und zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Zum Beispiel die Belagerung von Jerusalem hat man gefastet. Die Zerstörung des Tempels hat man gefastet. Und die innere Einstellung, das Demütigen, das Bußetun wird plötzlich veräußerlicht. Und plötzlich ist es nur, ich zeige etwas, ich stelle etwas zur Schau. Und wenn wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, dann verstehen wir auch, was Gott meint, beziehungsweise der Prophet hier im Namen Gottes spricht. Und zwar lesen wir in Jesaja 58, eigentlich ab Vers 5, ich möchte aber die ersten Verse mit dazu nehmen, damit wir das Ganze verstehen. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt, und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Warum fasten wir und du siehst nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zurzeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in die Höhe zu Gehör brächtet? Ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Etwa wie dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt? Seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du Heimatlosen und Elenden ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Gott zeigt uns hier auf in Jesaja 58, dass er nicht möchte, dass das Volk Israel dieses Fasten zur Schau stellt. Darum geht es ihm nicht. Ihm geht es nicht darum, gewisse Tage einzuhalten. Ihm geht es nicht darum, es auch äußerlich zu erkennen, sondern er möchte, dass unser Leben das tut, was er von uns erwartet. Und dieses zur Schau stellen, dieses Heuchlerische, das kann Gott nicht leiden. Und in die gleiche Bresche, in die gleiche Richtung spricht auch Jesus Christus. Und wenn wir uns das anschauen, wie die Pharisäer damals fasteten, so merken wir, dass das Jesus zuwider war und dass er das nicht leiden konnte, das mit anzusehen. Denn die Pharisäer fasteten zweimal die Woche. Sie fasteten am Donnerstag, weil die Überlieferungen sagten, dass an diesem Tag der Mose auf den Berg Sinai gegangen ist. Und sie fasteten am Montag, weil an diesem Tag Mose vom Berg herunterkam. Und wenn wir uns die einzelnen Bibelverse miteinander anschauen, dann merken wir, dass Jesus das überhaupt nicht leiden kann. Ich lese aus Matthäus 6 die Verse 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Oder, um eine weitere Situation anzusprechen, Lukas 18. Ich denke, auch diese Geschichte kennen wir mit Sicherheit aus den Kinderstunden. Und zwar geht es hier darum, dass Folgendes beobachtet wird, beziehungsweise folgendes Gleichnis von Jesus kommt. Lukas 18, ab Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus bringt hier ein Beispiel, Jesus erzählt hier eine Geschichte, um deutlich zu machen, was er haben möchte. Und wenn wir zurück zu unserem Text gehen, so merken wir im Vergleich zu den Texten, die ich gerade eben las, dass Jesus überhaupt nicht gegen das Fasten ist. Aber er möchte in dieser Passage etwas ganz Wichtiges deutlich machen. Und zwar verwendet er ein Beispiel. Ein Beispiel, das völlig natürlich ist, das völlig normal ist und wir würden gar nicht auf die Idee kommen, etwas anderes zu tun. Und zwar sagt er hier zu den Menschen, die ihn das fragten, ob nun die Jünger der Pharisäer oder die Jünger des Johannes. Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Spannend ist hier, dass hier nicht Hochzeitsgäste steht, sondern eigentlich steht hier Söhne des Hochzeitssaals oder Söhne des Brautgemachs. Hier geht es also um die engen Vertrauten des Bräutigams, um die Trauzeugen. Und ich glaube, dass keiner von uns von seinem Bräutigam, von seinen Trauzeugen erwartet oder auch in Zukunft erwarten wird, dass sie an diesem Tag traurig sein sollen und fasten sollen. Und Jesus sagt: Was erwartet ihr denn von meinen Jüngern? Ich bin der Bräutigam und ich bin hier und es ist ein Freudenfest, es ist eine Freudenzeit. Wie können da meine Jünger fasten? Aber er sagt nicht, dass das Fasten aufhören wird, sondern es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann an jenem Tag werden sie fasten. Manche Bibelausleger sagen, dass als Jesus gekreuzigt wurde, die Jünger, und das findet man nicht direkt im Wort Gottes, dass die Jünger dann in so eine Trauerfastenzeit gingen. Hier und da gibt es leichte Hinweise in diese Richtung, wobei das nicht hundertprozentig ist und deshalb möchte ich das nur nebenbei kurz erwähnen. Eine Geschichte ist, als Jesus Christus zusammen mit den Jüngern nach Emmaus unterwegs ist. Und er erklärt ihnen das Wort, er zeigt ihnen, was die Propheten sagten und dann kehren sie miteinander ein. Und das Spannende ist, dass in dieser Situation, obwohl die Jünger Jesus nicht erkannten, für sie war es also ein Fremder, ein Bibelgelehrter, der sich halt im Wort Gottes auskannte, so bricht der Fremde das Brot. Und das ist ein Hinweis dafür, sagen die Theologen, sagen die Bibelausleger, dass diese Menschen sich damals in dieser Fastenzeit befanden. Sie waren so tief traurig, dass sie fasteten und deshalb einem Fremden die Möglichkeit gaben, das Brot zu brechen und zu sich zu nehmen. Und erst als Jesus das Brot bricht und dankt und es den Jüngern gibt, erst dann werden ihnen die Augen aufgetan. Und damit wäre das praktisch die Erfüllung der Prophetie, die Jesus hier gibt, dass an dem Tag, an dem Jesus Christus stirbt, auch seine Jünger in diese Fastenzeit gehen. Es werden aber, ich lese es nochmal, Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann an jenem Tag werden sie fasten. Und dann nimmt Jesus zwei Gleichnisse. Er führt also zwei Geschichten ein und spannend ist auch hier wieder, dass es eine Geschichte für die Damen, für die Frauenwelt ist und eine Geschichte für die Herrenwelt ist. Und das merken wir auch immer wieder bei Jesus, dass er bewusst aus dem Alltag Dinge herausnimmt, die ganz typisch sind, die völlig normal sind und die uns bekannt sind, um ihnen einen geistlichen Inhalt zu geben. Und hier tut das Jesus Christus mit zwei Dingen und ich fand das unheimlich spannend, genau das herauszufinden. Er sagt nämlich hier, niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Und als ich geprüft habe, was für das Wort neu steht, war ich erstaunt und habe auch etwas dazu gelernt, denn da steht nicht neu, sondern da steht eigentlich ungewalkt. So, jetzt ist dieser Begriff wahrscheinlich nicht allen geläufig. Ungewalkt war früher etwas völlig Normales, ist ein Begriff, den man kennt, wenn man zum Beispiel in einer Schneiderei arbeitet oder dann eine entsprechende Ausbildung gemacht hat. Und ich hatte die Möglichkeit, während meiner Studienzeit in den Vereinten Filzfabriken in Giengen zu arbeiten. Und wenn man Filz herstellt, dann muss er gewalkt werden. Und beim Filz macht man das mit Nadeln, deshalb heißt es Nadelfilz. Und da gehen viele tausend Nadeln durch diesen Filz und dann verbinden sie alle diese feinen Fasern und der Filz wird fest. Und er kann entweder auf den Boden gelegt werden oder manche machen auch Kleidung daraus, getragen werden, ohne dass dieser Stoff eingeht. Walken bedeutet also, etwas mechanisch zu bearbeiten, es zu drücken, es zu klopfen, es kneten, oft im heißen Wasser, auch leicht Säure, mit einer leichten Säure dazu. Und dann wird dieser Stoff fest. Nun, das ist wichtig und wir kennen das heutzutage kaum, aber viele von Ihnen, und ich glaube, das ist der Grund, warum das bei mir so aussieht, wir kaufen neue Kleidung, stecken das dann in die Waschmaschine und dann geht alles ein. Ja? Und genauso ist es hier. Ungewalkter Stoff zieht sich zusammen. Und wenn wir also so einen neuen Stoff, so ein neues Stückchen nehmen und das auf alte Kleidung oder auf ein Loch flicken, draufnähen, dann zieht sich dieser Stoff zusammen und er zerreißt dieses alte Tuch und es entsteht ein größerer Riss. Das war den Frauen damals völlig bekannt und das war für sie ein ganz klares Bild. Aha, ja, logisch, macht ja keiner. Und dann nimmt Jesus ein zweites Gleichnis und er sagt, auch füllt keiner neuen Wein in alte Schläuche. Nun, auch dieses Bild ist für uns unbekannt, denn man hat früher Lederschläuche genommen, also eine Ziege oder ein Schaf und dann wurde am Kopfende und an den Fußenden oder an den Beinenden wurde das Ganze zusammengenäht und man hat dann in diesen Schlauch, in diesen Lederschlauch, hat man dann Wein hineingegossen. Übrigens, das erfreut sich heutzutage auch wieder neuer Beliebtheit, denn die waren damals gar nicht so doof. Durch das langsame Herauslassen dieses Weines zieht sich der Schlauch immer zusammen, es kann kein Sauerstoff hereinkommen und der Wein ist viel, viel länger haltbar. Bis zu 8-10 Wochen ist der Wein dann haltbar. Und wenn man also neuen Wein, der noch gären muss, der noch Gase entwickeln muss, in so einen Schlauch, der alt ist, rissig, spröde, hereinfüllt, dann führt es immer wieder dazu, dass dieser Schlauch, dass dieses Leder riss und der Wein war verloren. Und Jesus nimmt hier diese beiden Gleichnisse, um etwas zu verdeutlichen. Und bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich ganz kurz diese Situation in einen größeren Zusammenhang stellen. Wenn wir uns Matthäus, Markus und Lukas anschauen, so finden wir diese Geschichte immer im Anschluss an die Berufung von Levi. Das haben wir letzte Woche gehört. Das bedeutet, alle Synoptiker, alle Evangelisten außer Johannes, setzen diese Geschichte direkt hinter die Berufung von Levi. Und deshalb können wir ziemlich sicher sagen, dass diese Geschichte auch chronologisch danach passiert ist. Hier ist also nicht thematisch etwas zusammengesetzt worden, sondern hier ist es wirklich genauso passiert. Und wir verstehen die Situation vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht war das ein Montag, vielleicht war das ein Donnerstag, als Levi berufen wurde, ich weiß es nicht. Aber sie sehen, die Menschen, die hier zu Jesus kommen, wahrscheinlich die Pharisäer, ihre Jünger oder die Jünger von Johannes, sie sehen, wie Jesus mit den Zöllnern, mit den Sündern, sagt uns die Bibel, ein Festmahl hält. Und sie essen und sie trinken. Und die anderen müssen fasten. Und gleich im Anschluss kommen sie zu Jesus und sagen, Jesus, was soll das? Warum fasten deine Jünger nicht? Nun, warum ist das wichtig? Warum ist dieser Kontext, warum ist dieser Rahmen so wichtig? Wir haben hier eine Menschenmenge, die in einem alten System lebt, die gefangen in ihren Vorstellungen, in ihren Religionen sind und nicht verstehen können, was Jesus und seine Jünger hier tun. Sie begreifen nicht, dass Jesus der angekündigte Messias ist. Und sie begreifen nicht, dass Jesus etwas völlig Neues bringt. Wenn wir in Hebräer 12, 24 reinschauen, dann sagt uns die Bibel, Jesus bringt den neuen Bund. Er ist der Mittler für diesen neuen Bund. Und diese Menschen, die begriffen das nicht, die sahen das nicht, dass Jesus hier etwas völlig Neues bringt. Eine neue Zeit der Freude. Dass er auch einen neuen Menschen hier bringt. Und hier möchte ich mit einem Bibelvers, der uns wahrscheinlich auch bekannt ist, schließen. Denn wenn wir in 2. Korinther 5 hineinschauen, dann finden wir einen Bibelvers, der mich immer wieder neu bewegt. Ich möchte diesen Bibelvers vorlesen. Da heißt es, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Ihr Lieben, dieser Vers bewegt mich immer wieder aufs Neue. Und ich möchte mit euch gemeinsam diesen Vers kurz anschauen, um miteinander zu verstehen, was Jesus hier mit den Schläuchen und mit dem neuen und alten Tuch meinte. Denn Jesus bringt hier etwas völlig Neues. Jesus macht hier etwas völlig Neues. Und die große Frage, die ich dir, die ich euch, die ich Ihnen heute stellen möchte, ist, hast du das verstanden? Oder glaubst du das, dass du neu bist? Denn Jesus Christus war damals genauso auf dieser Erde unterwegs und er predigte das Wort und es gab genug Hinweise. Johannes zeigte deutlich auf ihn. Und trotzdem begriffen die Menschen nicht, wer Jesus war und was er getan hat und warum er hier auf diesen Planeten kam. Und ich hoffe so sehr, dass wir das begreifen, dass wir das verstehen. Und zwar, und das ist das Spannende, dieses neue Wein in neue Schläuche, da steht das gleiche Wort wie hier in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und hier ist die Parallele. Jesus oder die Bibel, ich bin davon überzeugt, Gott verwendet hier bewusst das gleiche Wort, um uns deutlich zu machen, was er damit sagen möchte. Und zwar, dass wir anders sind. Und zwar nicht verbessert anders, sondern von Grund auf neu anders. Qualitativ besser, hochwertiger, so könnte man das übersetzen. Und mit einer neuen Schöpfung ist damit etwas Aktives gemeint. Das bedeutet, Jesus schafft in uns eine neue Schöpfung, eine neue Natur, eine neue Kreation. Es hat nichts mit dem Alten zu tun. Es hat nichts mit unserer Vergangenheit, mit unserem Leben zu tun. Ja, wir sind gefangen in unserem Körper. Das stimmt. Wobei dieser Text auch, wenn wir uns die Ewigkeit anschauen, durchaus für die Ewigkeit gilt. Denn dort bekommen wir dann endlich diese neue Kreatur, diesen neuen Körper. Aber momentan sind wir gefangen in diesem Körper. Aber, und das ist ganz arg wichtig, das, was Jesus in uns schafft, unsere Identität, unser Herz, unsere Seele ist etwas völlig Neues.
Und deshalb war das so schwer für die Pharisäer, das zu begreifen. Denn sie sahen, Jesus ist mit Sündern, mit Zöllnern zusammen. Das geht nicht. Denn es waren werkgerechte Menschen. Und Jesus sagt, aber für genau die bin ich gekommen. Ich bin gekommen für diese Menschen, weil ich sie neu machen möchte. Und mein Lieber, völlig gleich, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, völlig egal, was du getan hast, welche Sünden du in deinem Leben getan hast, wenn Jesus Christus in dein Leben kommt, schafft er etwas Neues. Deshalb verwenden wir auch den Begriff Wiedergeburt. Es ist wie etwas, und da steht wirklich so drin, etwas neu machen, neu gebären. Hier entsteht also etwas völlig Neues. Etwas, was vorher so nicht existiert hat. Und ihr Lieben, für die Pharisäer und für die Jünger des Johannes war das fremd. Und ich glaube, dass es manchmal auch für uns fremd ist, weil wir gefangen sind in diesem Lebensstil. Und unsere Bekehrung ändert nur ein wenig was an unserem Verhalten oder ein wenig was an unseren Traditionen. Aber begreifen wir, dass wenn wir in Christus sind, wir etwas völlig Neues sind. Und das Interessante ist, hier steht ein wundervolles Wort bzw. eine wundervolle Zeitform, der Indikativ perfekt. Und das bedeutet, das ist eine abgeschlossene Handlung, die sich bis in die Ewigkeit hineinzieht. Das, was Jesus Christus mit uns einmal gemacht hat bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt, das muss Auswirkungen haben bis in die Ewigkeit. Ist das so bei dir? Erlebst du diese neue Kreatur in dir? Wir wollen diese Botschaft, aber auch den Gottesdienst mit einem Lied abschließen. Ich finde es so schön, dass dieses Lied so gut dazu passt. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich werde beten und danach dieses Lied zu singen. Ich lese nochmal diesen Vers. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du etwas völlig Neues in mir gemacht hast. Dass ich eine völlig neue Identität bekommen habe durch dich. Und meine sündige Natur, mein alter Mensch ist weg. Und ich darf mit dir gemeinsam in dieser neuen Identität leben. Ich darf mit dir gemeinsam dieses neue Leben erforschen. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir hilfst, jeden Tag aufs Neue meine Gedanken, meine Gefühle, all das, was ich sage, all das, was ich tue, unter deine Herrschaft zu stellen, damit mehr und mehr von dieser neuen Kreatur sichtbar wird. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass wir hier in einem Raum sind mit so vielen neuen Menschen, die du neu gemacht hast, völlig gleich, was wir in unserer Vergangenheit getan haben. Wir dürfen mit dir in die Zukunft schauen und wir dürfen voller Hoffnung nach vorne schauen und uns darauf freuen, dass du uns einmal auch einen neuen Körper geben wirst. Danke dir dafür. Herr Jesus, wir brauchen dich und laden dich ein, in uns zu wirken. Amen.